Man kann nur Teil der Lösung sein, wenn man sich selbst als Teil des Problems begreift. Also es gibt Themen, wo die extreme Rechte im kirchlichen Raum punkten kann.
Also das ist ein Thema, was natürlich für Christinnen und Christen ein schmerzhaftes ist.
Also die Kirchen sind in den Augen der extremen Rechten, in deren Jargon linksgrün versifft. Man kann nicht von einer biologisch begründeten Ungleichwertigkeit von Menschen ausgehen und gleichzeitig sich auf die Bibel berufen. Das funktioniert nicht.
Das 11. Gebot, ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit.
Mein Name ist Henning Flath und ich bin seit 2017 Projektleiter der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus.
Lieber Herr Flath, schön, dass Sie da sind. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch einmal Ihren Namen und auch schon die Berufsbezeichnung, die Sie genannt haben, in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und die drei spannendsten, interessantesten Schlagzeilen einmal rausgesucht, habe die Ihnen schon per Chat geschickt und die dürfen Sie jetzt gerne nacheinander vorlesen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen ihre Meinung dazu abgeben.
Okay, wir fangen an. Antijudaismus ist Teil christlicher Ideengeschichte. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, BAGKR, hat auf ihrer Jahrestagung eine Resolution zum Thema Antisemitismus und Israelhass mit Blick auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel veröffentlicht. Leonie Miem auf evangelisch.de. Ja, also das war im Oktober 2023, zwei Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Und die kritische Auseinandersetzung mit Antisemitismus war für die und ist für die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus immer ein ganz wesentliches Thema gewesen. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass die Trägerorganisation der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus Anfang an immer Aktion Sündezeichen Friedensdienste war. Und das ist eine Organisation, die immer im Mittelpunkt ihrer Arbeit die Freiwilligendienste zur Erinnerung und zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus, zur Erinnerung an den Nationalsozialismus im Mittelpunkt hatte. Mit anderen Worten, das ist ein Thema, was immer auch zur DNA gehört hat. Und die Auseinandersetzung mit Antisemitismus, mit christlichem Antijudaismus war immer ein ganz, ganz wesentliches Thema für die BAGKR. Und dann war es natürlich auch logisch, dass wir uns in dieser Situation da auch nochmal genauer mit dem Thema beschäftigt haben.
Bei der Schlagzeile ist mir vor allem die Überschrift ziemlich ins Auge gefallen, weil es schon eine krasse Aussage ist. Antijudaismus ist Teil christlicher Ideengeschichte. Können Sie vielleicht nochmal erklären, was genau das heißen soll?
Also das ist ein Thema, was natürlich für Christinnen und Christen ein schmerzhaftes ist. Aber das ist ein wesentlicher Teil der christlichen Geschichte und dem müssen wir uns stellen. Und worum es hier geht, ist Folgendes. Es gibt immer in Gesellschaften die Frage, wie bestimmen wir die Frage, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu? Und diese Bestimmung, die lässt sich nur negativ machen. Und wenn man sich die europäische Geistesgeschichte anguckt, der letzten 2000 Jahre, die in weiten Teilen natürlich eine christliche ist, dann kommt man halt zum Ergebnis, dass die wichtigste Antwort auf die Frage, wer wir sind, vor allem eine ist, wer wir nicht sind, nämlich Jüdinnen und Juden. Also Juden sind immer gewesen in den letzten, in der Geschichte, das Gegenbild zu dem, wer wir sind in Europa oder halt im Nahen Osten zu dem Zeitpunkt vorher noch. Ich glaube, dass das auch sehr viel zu tun hat mit der Grundmechanik des Christentums. Da geht es auch um eine Legitimationsfrage. Also das Christentum sagt, Jesus Christus sagt, der Weg zum Heil führt durch mich, ja, der Weg zum Vater führt durch mich. Aber was ist dann mit dem Judentum, das Jesus Christus nicht als Messias anerkannt hat? Und das ist eine Legitimationsfrage. Und die Antwort des Christentums auf diese, auch Kränkung, die das bedeutet, war es zu sagen, also die Juden haben immer gesagt, sie sind das auserwählte Volk. Das ist der rote Faden in der hebräischen Bibel. Das ist eine Kerngeschichte auch des Christentums. Aber wisst ihr was? Weil sie Jesus Christus nicht angenommen haben, sind sie nicht mehr das auserwählte Volk, sondern wir, die Kirche, sind jetzt an ihre Stelle getreten. Also das ist etwas, was eine Kernerzählung von Kirche seit vielen hundert Jahren war und was einfach die zentrale Legitimationsgeschichte für Judenhass in Europa immer war. Und das ist mit der christlichen Geschichte eng verbunden.
Sie dürfen gern das zweite Zitat vorlesen.
Wissenschaftler: Kirche muss Demokraten gegen Rechts stärken. Das Papier der deutschen Bischöfe zu Rechtsextremismus stößt auf große Aufmerksamkeit. Doch das könne nur ein erster Schritt in der künftigen Auseinandersetzung sein, meint Politologe Henning Flath. Quelle: Katholische Nachrichtenagentur. Also erstmal, ich bin gerührt, dass ich als Wissenschaftler bezeichnet werde, obwohl ich wirklich nicht wissenschaftlich arbeite. Aber das sind halt so Wörter wie auch Experte, die dann gerne fallen, und die mag ich auch nicht. Aber wie auch immer, gucken wir hier auf den Inhalt. Der Hintergrund war, dass die Deutsche Bischofskonferenz, und ich glaube, das war im Januar, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, eine Erklärung gemacht hat, wo sie sich kritisch mit der AfD befasst hat und gesagt hat, dass es hier einen wesentlichen Widerspruch gibt zwischen christlichen Grundideen und den Lehren oder den Programmen und den Inhalten und Aussagen dieser Partei. Und das ist was natürlich in meinen Augen sehr begrüßenswert ist, dass die Deutsche Bischofskonferenz sich da so klar positioniert hat. Ich würde auch mit Nachdruck sagen, in der Tat, es gibt einen erheblichen grundsätzlichen Widerspruch zwischen christlicher Ethik und rechtsextremer Ideologie, ganz eindeutig. Und aber wir können halt nicht, und das war für mich da der Punkt, also einfach jetzt damit stehen bleiben, sondern wir müssen halt diese Erklärung auch mit Leben füllen. Und mit Leben zu füllen ist die jetzt gerade im Moment nochmal in einer besonderen Weise. Wir haben eine Protestbewegung, die sich kritisch mit der extremen Rechten auseinandersetzt. Eine ganze Fülle von Demonstrationen haben stattgefunden, was erfreulich ist, weil das die politische Dynamik in diesem Themenfeld verändert hat. Also die letzten Jahre hatte man oft das Gefühl, dass die AfD den Rest der Republik vor sich hergetrieben hat. Und jetzt zum ersten Mal ist es auch mal anders. Aber das ist was den langen Atem braucht und was jetzt nicht einfach nur mal mit ein paar Erklärungen getan ist. Also wir brauchen eine konstante kritische Auseinandersetzung mit der extremen Rechten. Und da sind die Kirchen in der Verantwortung, das mit zu fördern. Zumal sie ja auch was anzubieten haben, weil in der Tat der christliche Glaube steht in einem grundsätzlichen Widerspruch zu rechtsextremen Hassideologien, eindeutig.
Ein letztes Zitat sollten Sie noch bekommen haben.
Die AfD erlebt in Umfragen Höhenflüge. Sind auch Christen für rechte Parolen empfänglich? Der Politikwissenschaftler Henning Flath sieht ein Überschneidungspotenzial, sagt Herr Schlegelmilch für domradio.de. Okay, mal so als Stichwort. Sind Christinnen und Christen empfänglich? Also ich glaube, es kommt ein bisschen an auf die Themen. Also es gibt Themen, wo die extreme Rechte im kirchlichen Raum punkten kann, und es gibt andere Themen, wo das nicht so gut klappt. Es klappt nicht so gut bei all diesem, und jetzt benutze ich absichtlich den rechtsextremen Jargon, Reden von der Invasion oder so, womit gemeint ist die Bewegung von Geflüchteten nach Deutschland. Das sind Sachen, die finden in den Kirchen und auch am rechteren Rand der Kirchen nicht so wahnsinnig viel Unterstützung, weil sich da auch alle gut erinnern können daran, dass auch in der Bibel Fluchtgeschichten nicht gerade eine Randerzählung sind, sondern dass da halt immer wieder auch geguckt wird. Klar, es gibt ja dieses berühmte Zitat aus dem zweiten Buch Mose. Erinnert euch daran, auch ihr wart Flüchtlinge in Ägyptenland. Also das ist was nicht so gut funktioniert. Andere Themen stärker. Und das ist besonders bei Geschlechterpolitik, bei Familienbildern, bei Ablehnung von Feminismus, von Gleichstellungspolitik, von Genderfragen. Also in diesem Feld kann die extreme Rechte im kirchlichen Raum eher punkten. grundsätzlich, würde ich sagen, dass insgesamt aber die extreme Rechte besonders in den gewählten Gremien der Kirchen unterrepräsentiert ist. Und wenn man sich anguckt, wie die Wahlergebnisse der AfD ausschauen oder auch von anderen rechtsextremen Kräften, dann findet man da mit Blick auf die Landkarte in Deutschland relativ schnell, dass die üblicherweise stark sind in Gegenden, wo die konfessionelle Bindung gering ist. Das war nicht immer so, aber im Moment ist es so.
Sie haben jetzt die drei Zitate vorgelesen und Sie haben selber schon gesagt, dann werden Sie Wissenschaftler genannt, Politologe, ich weiß gar nicht, was beim anderen war, hier dann Politikwissenschaftler. Ich würde aber mal trotzdem behaupten, es ist nicht so falsch, wenn ich sage, dass Sie sich sehr viel mit der Bedeutung rechtsextremistischer und rechtsextremer Inhalte in der Gesellschaft auseinandersetzen. Können Sie erklären, Sie haben jetzt schon ein bisschen angedeutet, welche Inhalte überhaupt rechtsextrem sind? Was ist Rechtsextremismus?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass Rechtsextremismus ein Sammelbegriff ist für eine ganze Reihe von Ideen und Vorstellungen und dass es da auch unterschiedliche Strömungen gibt, die sich untereinander manchmal auch nicht grün sind, aber die doch eine Reihe von Gemeinsamkeiten auch haben. Und eine wesentliche Gemeinsamkeit ist, dass sie in irgendeiner Form eine Form von Ideologie, von Ungleichwertigkeit von Menschen propagieren. Das, glaube ich, ist ein gemeinsamer Nenner, auf den sich verschiedene Spektren einigen können. Einige sind sehr offen mit mindestens Relativierung, oft eher Verherrlichung des Nationalsozialismus. Es gibt alle mit offener Demokratiefeindschaft. Es gibt allerdings auch Rechtsaußenströmungen, die zumindest formell sich positiv auf Demokratie beziehen. Was man aber schon auch sagen kann, was ihnen allen gemeinsam ist, dass sie eine antipluralistische Grundhaltung haben, dass sie von Meinungsverschiedenheiten nicht sehr viel halten. Dass auch Menschen, die dann unter dem Begriff Rechtspopulismus oft subsumiert werden, von einem Begriff ausgehen, dass sie die Vertreterinnen und Vertreter des wahren Volkes sind, und zwar die Alleinigen. Und dass alle, die was anderes finden, auch dann, wenn sie viel mehr sind als sie selbst, ja, dann halt Volksverräter oder sowas sind. Das geht einher mit einem direktdemokratischen Anspruch und mit Wünschen nach Volksabstimmungen und all solchen Sachen. Das heißt aber noch nicht, dass es genuin demokratisch ist, in dem Sinne, dass auch Pluralismus mit akzeptiert wird und akzeptiert wird, dass Leute auch unterschiedliche Dinge unterschiedlich sehen können. Was wesentlich ist in all diesen Vorstellungen ist, dass eigentlich quasi immer zu finden ist, irgendeine Vorstellung von wie verstehen wir, wer wir sind? Also was ist Gemeinschaft? Und da die Antwort, die dort gegeben wird, ist halt immer eigentlich, dass im Mittelpunkt jedes Denkens nicht das Individuum steht, sondern ein Kollektiv. Und das ist das Volk, und das Volk auch biologisch über Abstammung zuallererst verstanden wird. Da, also wenn Sie mich jetzt fragen, was sind besonders erste Markierungen, würde ich sagen, also eine biologistische Vorstellung von Volk, die allein über Abstammung definiert wird, kombiniert mit einem Unbehagen aller mindestens gegenüber Pluralismus und Demokratie. Und dann haben wir ganz oft noch Antisemitismus immer als Leitvorstellung.
Wie weit sind diese rechtsextremistischen Ideen in Deutschland verbreitet?
Ja, das kommt immer darauf an, wie man jetzt genau seine Untersuchungen macht und wie man da den Cut macht, ne? Also es gibt unterschiedliche Untersuchungen, die zu unterschiedlichen Zahlen kommen. Und also ich finde das schwierig, da mit ganz präzisen Zahlen zu hantieren, weil das sind auch immer so ein einerseits, andererseits. Und wenn man jetzt einen Fragebogen jemanden vorlegt mit 5 möglichen Antworten mit einer Skala und dann sind in manchen Studien die Leute mit erst mit 4 oder 5 Yes sehe ich auch so Antworten dabei. Und ich finde, aber manchmal müsste man schon sagen, 1 oder 2 reichen auch aus. Ja, also das ist nicht so ganz leicht, das genau zu fassen. Also viele Studien gehen zwischen 15 bis zwischen 5 und 20% aus. Manchmal ist es noch mal weniger und das kommt immer darauf an, wie da genau die Definition gefasst ist und wie der Fragebogen gebaut ist. Also eine klare Antwort kann man hier eigentlich nicht geben. Also was man sagen kann, ist, dass es eine Interaktion gibt zwischen der gesellschaftlichen Mitte und dem Rechtsaußenrand.
Können Sie dann Beispiele nennen, jetzt aus dem Alltag? Wo könnte man sehen, wo gibt es Beispiele für Rechtsextremismus im alltäglichen Leben von Menschen in Deutschland?
Naja, das Dramatischste sind halt tatsächlich gewalttätige Angriffe auf Geflüchtete. Und wir hatten in den letzten Jahren zeitweise wirklich eine fürchterliche Serie von Brandanschlägen auf Unterkünfte von Geflüchteten. Das interagierte auch mit einem öffentlichen Diskurs, der manchmal halt auch also Geflüchtete vor allem und zuerst als Bedrohung gefasst hat. Und es für per se illegitim hielt, dass Menschen nach Deutschland kommen. Was sicherlich auch ein wesentlicher Ausdrucksform von Rechtsextremismus ist, ist so eine schleichende Landnahme durch öffentliche Präsenz. Ja, also es ist manchmal die Rede von den sogenannten Baseballschlägerjahren und gemeint sind die 1990er Jahre und die frühen 2000er Jahre damit vor allem. Und die waren ganz stark geprägt von einer großen Präsenz von gewaltorientierten, oft jungen Neonazis an öffentlichen Orten, vor allem an Bushaltestellen und Bahnhöfen und Marktplätzen, jedenfalls an den Orten, wo man halt vorbei musste. Ja? Und da konnte man dann auch mit einer relativ kleinen Zahl von Menschen trotzdem für eine erhebliche öffentliche Einschüchterungswirkung sorgen. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch eine Partei, die in weiten Teilen als rechtsextrem zu bezeichnen ist und die flächendeckend in den Parlamenten vertreten ist und die vor allem auch auf der kommunalen Ebene in Ostdeutschland gerade dabei ist, ihre Macht spürbar auszubauen. Und das ist auch eine nicht unwesentliche Erscheinungsform von Rechtsextremismus.
Und jetzt direkt der Bezug zu Ihnen persönlich. Wie begegnet jetzt die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche plus Rechtsextremismus diesem Thema?
Wir versuchen, wenn wir uns den Themen nähern, wenn wir in gesellschaftliche Debatten reingehen, uns unseren Standard-Merksatz immer wieder aufzusagen, der bei uns an der Stelle immer fällt. Nämlich, man kann nur Teil der Lösung sein, wenn man sich selbst als Teil des Problems begreift. Das will heißen, also unserer Ansicht nach ist es eine gute Idee, scharfe wir die Guten gegen die bösen Dichotomien in Debatten zu vermeiden und stattdessen eher zu fragen, wo sind unsere eigenen Anteile? Das gilt zum Beispiel, wenn es um Antisemitismus geht, können wir als kirchliche Vertreterinnen und Vertreter schlichterdings nicht über das Thema reden, ohne zumindest gelegentlich anzumerken, dass es auch eine kirchliche Schuldgeschichte in dem Themenfeld gibt. Wir können nicht als von rassistischen Strukturen profitierende Europäerinnen und Europäer darüber reden, dass wir jetzt gegen Rassismus kämpfen, ohne halt eigene Verantwortung auch zu sehen oder Verstrickungen zu sehen. Also das sind Diskussionen, die sind in meinen Augen nicht sinnvoll zu führen ohne selbstkritische Komponente. Und ganz nebenbei gesagt, also wir alle wissen, dass es nicht sehr viel Spaß macht, mit Leuten zu reden, die immer Recht haben. Ja? So eine moralisches Überlegenheitsgetue ist nicht hilfreich in diesen Themen. Und da hilft es und ist sowieso in der Sache auch notwendig, selbstkritisch an die Dinge heranzugehen oder es zumindest zu versuchen. Nicht, dass wir das immer umsetzen können wir nicht. Aber zumindest sollten wir es versuchen.
Ihre Bundesarbeitsgemeinschaft hat ja auch einen ganz klaren Bezug zur Kirche. Das heißt ja nicht nur Bundesarbeitsgemeinschaft Rechtsextremismus, sondern Kirche plus Rechtsextremismus. Gibt es denn einen Unterschied zwischen der christlichen, kirchlichen und weltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus?
Naja, es ist vielleicht im kirchlichen Raum nochmal klarer, dass die extreme Rechte nicht nur ein politisches Angebot macht, sondern auch ein Sinnangebot macht. Und dass wir uns mit dieser Ebene der rechtsextremen Angebote auch befassen müssen. Und das versuchen wir. Also halt auch die religiöse Komponente mit in den Blick zu nehmen. Also in der Neonazi-Szene war es seit eh und je üblich in Deutschland, auch zumindest in der Binnenkommunikation, auf neuheidnisches Getue zu machen. Also wenn Sie sich zum Beispiel die Produkte der neonazistischen Bands angucken, also die CDs aus der Rechtsrock-Szene, dann finden Sie, dass da sowohl in den Texten als auch in der Bildsprache immer wieder die Bezüge zur nordischen Mythologie da sind. Und das müssen wir tatsächlich in den Blick nehmen. Dann halt klar natürlich die Versuche von intellektuellen Teilen der extremen Rechten, vor allem von dem Milieu, was man neue Rechte nennt, also auch auf christliche Tünchung zu setzen oder Christentum für sich zu instrumentalisieren. Zum Beispiel mit dieser Parole von der Rettung des christlichen Abendlandes, wie sie Mitte der 2010er Jahre populär geworden ist im Rahmen der Pegida-Proteste in Dresden, aber auch in intellektuelleren Produkten. Also da gibt es einen neurechten Vordenker namens Karl-Heinz Weismann, der ein ganzes Buch über Luther geschrieben hat, Luther für junge Leser, und versucht damit zu punkten. Und das ist was wir versuchen kritisch anzugucken. Also in Veranstaltungen, aber auch mit einer Schriftenreihe seit 2020.
Wie sind Sie denn in den Kirchen verankert? Also ich habe mal auf der Website geguckt, ich schätze, Bundesarbeitsgemeinschaft steht dafür, dass sie zum Teil vom Bund finanziert werden. Oder wie ist das?
Bundesarbeitsgemeinschaft meinte bei der Gründung zunächst mal, dass wir auf der Bundesebene eine Struktur gebaut haben. Und wir haben jetzt im Moment etwas mehr als 50 Mitgliedsorganisationen. Und das sind Initiativen aus dem kirchlichen Raum, aber auch eine ganze Reihe von Trägern aus der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, die jetzt nicht im strengen Sinne kirchliche Organisationen sind, aber die an der Gründung eben beteiligt waren. Das sind, aber der Schwerpunkt sind kirchliche Initiativen. Und es sind jetzt nicht einfach bei uns als Mitglieder zusammengekommen, die EKD und Caritas und der Bundesverband der Diakonie oder so, sondern spezifisch die Initiativen und Organisationen, die tatsächlich mit einem großen Schwerpunkt an den Themen dran sind, meistens zumindest. Also das sind Arbeitsstellen von diakonischen Landesverbänden, die schwerpunktmäßig zur Demokratieförderung und Rechtsextremismusprävention arbeiten. Das sind Arbeitsstellen bei evangelischen Akademien. Und es sind auch eine ganze Reihe von katholischen Initiativen. Also für mich immer ein schönes Beispiel für eine Basisinitiative, die beteiligt ist, ist der Arbeitskreis Christinnen und Christen gegen Rechtsextremismus beim Kirchenkreis in Dortmund, die auch seit vielen Jahren bei uns Mitglied sind. Trägerschaft liegt bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, und das ist auch nicht im ganz strengen Sinne ein kirchlicher Träger, aber doch der EKD durchaus nahestehend und ist ja auch gegründet worden aus einer EKD-Synode heraus. Wir profitieren als Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus im Wesentlichen von der staatlichen Förderung, die wir seit 2015 haben. Wir haben allerdings seitdem auch immer wieder auch katholische Gelder als sogenannte Kofinanzierung, und auch die EKD steuert seit vielen Jahren regelmäßig einen Beitrag zu unserer Finanzierung bei.
Können Sie ein konkretes Projekt nennen, an dem beispielsweise gerade die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus beteiligt ist?
Wir haben eigentlich immer sowas wie ein Standardprogramm im Jahr, und das ist immer im Frühling die Mitgliederversammlung und im Herbst die Jahrestagung, die öffentlich ist. Und an der Jahrestagung, da arbeiten wir auch jetzt schon, also das wäre jetzt das auch schon ein aktuelles Projekt. Die Idee bei der Jahrestagung, Forum nennen wir die, ist, dass die in jedem Jahr in einem anderen Bundesland stattfindet und dass wir nicht einfach von außen eingeflogen kommen, sondern dass wir das mit KooperationspartnerInnen von vor Ort zusammen machen. Und dieses Jahr ist zum ersten Mal seit vielen Jahren die Jahrestagung in Berlin tatsächlich. Und wir sind jetzt gerade im Gespräch unter anderem mit dem Diözesanrat Berlin in der Vorbereitung. Ein laufendes Projekt ist auch immer die Vorbereitung der nächsten Ausgabe unserer Publikationsreihe Einsprüche, wo wir uns mit den Versuchen von rechts außen, christliche Theologie für sich zu instrumentalisieren, kritisch auseinandersetzen. Da ist jetzt gerade die nächste Ausgabe in Vorbereitung und die letzte gerade erschienen. Ansonsten tingeln wir durch die Kirchen und machen allerlei Veranstaltungen. Also wenn ich jetzt auf meinen Terminkalender für die nächste Woche gucke, um es mal anschaulich zu machen, am Montag machen wir eine Online-Veranstaltung, wo ich ein Referat halte über christlichen Antijudaismus. Und am Mittwoch gibt es eine Veranstaltung vom Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau, wo Mitarbeitende fortgebildet werden zum Umgang mit all diesen Themen und wo ich zusammen mit einer Kollegin dann halt auch als Teamer den Tag gestalten werde. Wäre jetzt sozusagen das der Blick in den Terminkalender der nächsten Woche von den öffentlichen Veranstaltungen.
Jetzt bei solchen Projekten, wie effektiv sind die? Also was bekommen Sie mit? Wie viel Einfluss können Sie mit solchen Projekten nehmen?
Ich will jetzt mal angeberisch auf einen in meinen Augen wesentlichen Erfolg gucken. Wir haben uns jahrelang dafür eingesetzt, dass wir, wenn wir sinnvoll arbeiten wollen zu den Themen, mehr wissen müssen, insbesondere über die Verbreitung von rechtsextremen Einstellungen unter den Kirchenmitgliedern. Und da haben wir am Anfang zunächst in Richtung EKD geguckt und haben uns sehr dafür eingesetzt, dass die EKD eine Studie macht, wo es um die Frage geht, wie schaut es denn jetzt eigentlich aus unter den Kirchenmitgliedern, wie stark sind rechtsextreme Haltungen verbreitet und wie wirkt sich das aus und wie können gesellschaftliche Debatten innerhalb der Kirchen sinnvoll gestaltet werden. Und haben unsere Vorschläge tatsächlich ein offenes Ohr gefunden und im letzten Jahr oder vorletzten Jahr wurde dann veröffentlicht eine nach vielen Jahren Arbeit eine umfangreiche Studie der EKD, die tatsächlich mit Bordmitteln finanziert worden ist und an der also im Kernbereich 2 Jahre von 3 Wissenschaftsteams, und das waren tatsächliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, anders als ich, unter Federführung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD dann gearbeitet worden ist und die ist dann als Buch erschienen, findet sich auch auf der Website der EKD und auch auf unserer Website. Wir haben so einen Bibliotheksbereich auf unserer Website, da ist ja auch zum Download zu finden, diese Studie. Und ich würde sagen, das ist eine sehr hilfreiche Sache, weil das der kritischen Auseinandersetzung mit der extremen Rechten auch im kirchlichen Raum oder auch den kirchlichen Raum als Ressource in der Auseinandersetzung auch zu sehen, doch ganz schön geholfen hat. Wir wissen jetzt viel klarer, dass grundsätzlich man sagen kann, dass ein offenes Glaubensverständnis, ein liberales Glaubensverständnis, ein Schutz ist vor rechtsextremen Haltungen, was wir eigentlich immer auch vermuten durften, was aber bis dahin nicht in Studien schwarz auf weiß nachzulesen war. Und jetzt können wir es klar zeigen. Also dass in der Tat dieser Widerspruch zwischen rechtsextremer Ideologie und christlicher Ethik auch von allen Beteiligten gesehen wird und dass er da ist und dass sich das auch zeigt. Nicht nur darin, dass es wenig gewählte AfD-Leute in den höheren Etagen der Gremien von beiden in Deutschland großen Kirchen gibt, sondern auch, dass man sieht, dass auch in harten Zahlen, dass Rassismus tatsächlich weniger verbreitet ist unter Kirchenmitgliedern, die ein offenes Glaubensverständnis haben.
Wie ist es andersrum? Wie pseudo-christlich geprägt sind Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten?
Also zunächst mal ist es so, dass ja eigentlich harte extreme Rechte, Neonazi-Szene, um es auf den Punkt zu bringen, antichristlich ist, weil sie neuheidnisch sind. Und die sagen halt nicht irgendwie, dass das christliche Abendland muss gerettet werden. Also das interessiert die überhaupt nicht. Für die ist es eigentlich immer so gewesen, dass der Untergang des Abendlandes mit der Christianisierung begonnen hat und nicht andersrum. Also da ist für die nichts zu retten. Ein Teil der extremen Rechten, namentlich der Teil, der sich neue Rechte nennt, setzt verstärkt auf christliche Symbolik. Und da gibt es dann zum Beispiel den Karl-Heinz Weismann, der ein Buch über Luther geschrieben hat. Da gibt es dann Intellektuelle wie Götz Kubitschek und seine Frau Ellen Kositzer, die sich als katholische Intellektuelle inszenieren. Da gibt es einen Stammautoren in verschiedenen neurechten Medien, nämlich Martin Lichtmeß. Und das ist ein Pseudonym, der Name. Und das Pseudonym spielt an auf einen kirchlichen Feiertag, ne? Maria Lichtmeß. Die setzen Tupfer. Was man schon sagen kann, wenn man sich das genauer anguckt, dass so sehr die auch ihre christliche Prägung betonen, eine genuine Auseinandersetzung mit tieferer Theologie eigentlich nicht so deren Sache ist. Und das hat einen ganz banalen Grund. Also da gibt es einfach Widersprüche, die sind nicht zu überbrücken. Man kann nicht von einer biologisch begründeten Ungleichwertigkeit von Menschen ausgehen und gleichzeitig sich auf die Bibel berufen. Das funktioniert nicht. Also diesen Widerspruch kriegen die nicht aufgelöst. Und was die machen, ist ganz oft eher so die benutzen Christentum als identitäre Markierung. Wer sind wir? Ne? Also nämlich weiß, europäisch und so weiter. Und da gehört irgendwie christlich auch dazu. Das heißt aber nicht, dass man sich in der Tiefe auch für Glaubensfragen oft wirklich interessiert. Wenngleich ich nicht in Frage stellen will, dass es da natürlich Leute gibt, die gläubig sind und so, ne? Und die das auch ernst nehmen und die vielleicht dann auch schon auch eine emotionale Bindung an Christentum haben. Weniger an die Kirchen aber tatsächlich. Also da kriegen sie keinen Fuß auf den Boden. Also die Kirchen sind in den Augen der extremen Rechten in deren Jargon linksgrün versifft und auch die katholische Kirche ist da unrettbar verloren. Und vor ein paar Wochen gab es einen traurigen Beitrag von Ellen Kusitzer auf der Website der Zeitschrift Sezession, also Kusitzer als Ehefrau von Götz Kubitschek, dem vielleicht wichtigsten Netzwerker der neuen Rechten in Deutschland, aber selber halt auch rechte Intellektuelle und als Autorin sehr präsent in der Szene, die dann über den Austritt aus der katholischen Kirche berichtet hat, ihren Austritt und den von ihrem Mann Götz Kubitschek. Einfach weil sie fanden, dass die Kirche auch die katholische Kirche zu links geworden sei. Und sie das nicht mehr mittragen wollen.
Haben andere Probleme, andere Religionen dann auch das Problem? Also werden andere Religionen auch missbraucht, um rechte Ideologien voranzutreiben? Oder ist das so ein Problem, was nur das Christentum hat?
Da bin ich jetzt an der Grenze des Bereiches, wo ich mich seriös und kenntnisreich oder halbwegs kenntnisreich äußern kann. Ich würde nur auf ein Beispiel hinweisen wollen. Es gibt eine türkische rechtsextreme Partei, die auch in Deutschland durchaus aktiv ist. Es ist die MHP. Also die laufen immer unter dem Begriff Graue Wölfe. Und das sind ja türkische Rechtsextreme, um es wirklich klar zu sagen, mit all dem, was dazugehört. Ein brutaler Antisemitismus, ein widerwärtiger Rassismus, absurde Vorstellungen von einem großtürkischen Reich, was ungefähr bis zur Mongolei reichen soll in deren Traumvorstellungen und so. Und die haben eine Melange in ihrer Ideologie von Islam und großtürkischen Nationalismus. Also ja, das gibt es auch woanders. Und auch in Indien gibt es rechtsextreme Kräfte, die auch auf Hinduismus setzen.
Ich habe das Positionspapier, was da beim einen der ersten Zitate, ich weiß nicht welches es war, genannt worden ist von den Bischöfen. Ich habe es mal durchgelesen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das nicht müssen. Und ich würde auch behaupten, so wichtig ist das nicht, weil kurz zusammengefasst verurteilen die Bischöfe da irgendwie auch wenig überraschend jede Form von rechtsextremistischem Gedankengut aufs Schärfste. Und sie haben ja auch gesagt, dass das soweit ja auch sehr wichtig ist. Für mich blieb da noch so ein bisschen die Frage, gegen nationalistische, rassistische, völkische Ideen, dagegen ist die katholische Kirche und die evangelische Kirche auch, gegen Sexismus und Homophobie stellt sie sich aber dann, und jetzt da vor allem die katholische Kirche, deutlich weniger stark. Wie nehmen Sie diesen, also ich finde schon, Widerspruch irgendwo wahr?
Ja, da ist halt Raum nach oben. Ich finde es erstmal sehr wichtig, dass diese Erklärung kam und die ist erstmal in sich auch ein guter Text. Wir hatten das ja eben schon ein bisschen besprochen. Es gibt Themen, wo die extreme Rechte in den Kirchen besser landen kann als bei anderen. Also mit Rassismus funktioniert das nicht sehr gut. Aber bei einer rechtsextrem aufgeladenen Ablehnung von Gleichstellungspolitik, um es klarer zu sagen, mit Sexismus, geht schon ein bisschen mehr. Und wenn man sich die Gründungsgeschichte der AfD anguckt, dann gehört da ja nicht nur dazu, oder die Geschichte, wie sie groß geworden ist, präziser gesagt, dann gehört da ja nicht nur Pegida und sowas dazu, sondern da gehören ja auch diese ganzen Proteste zum Beispiel aus dem evangelikalen Lager gegen die angebliche Frühsexualisierung unserer Kinder und der Marsch für das Leben und all solche Sachen auch dazu. Und das ist was, wo halt schon Teile der Kirchen sich offener gezeigt haben und wo es schon sinnvoll wäre, wenn auch Bischöfe nochmal darüber nachdenken, ob das gut ist, sich bei solchen Veranstaltungen blicken zu lassen. Also das wäre schon begrüßenswert, wenn diese Diskussion im kirchlichen Raum oder vielleicht auch gerade, weil Sie danach fragen, in der katholischen Kirche auch nochmal geführt wird.
Aber das heißt ja irgendwo schon, es gibt eine Art inhaltliche Überschneidung.
Es gibt Brückenideologien. Also es gibt Brückenideologien, wo sozusagen eine Landnahme teilweise gelingen kann, ja. Und die kann man halt auch in bestimmten Medien sehen, ja. Also Katnet zum Beispiel als ein rechtskatholisches Internetangebot ist sowas, was mir da ins Auge fällt. Pius Brüderschaft ist auch so ein Fall. Evangelisch kann man bestimmte rechtsevangelikale Netzwerke sich angucken und deren Publikationen. Idea Spektrum wäre eine solche, wo man auch feststellen kann, dass es da auch Überschneidungen zu verschiedenen einschlägig rechten Medien wie der Jungen Freiheit oder so immer mal wieder gibt. Ne? Und die thematische gemeinsame Grundlage, die am ehesten funktioniert, ist der Kampf gegen den Genderismus, wie die das da nennen. Ja? Gleichstellungspolitik ist das, was sie wirklich auch zusammenbringen kann. Also den rechten Rand der Kirchen und die genuine extreme Rechte. Und da müssen wir halt besonders gucken. Und aus genau dem Grund hat die BAGKR auch in den letzten Jahren sehr stark darauf geguckt, inwiefern wir die kritische Diskussion über die Bedeutung von Antifeminismus für rechtschristliche Netzwerke stärker kritisch thematisieren können. Also in Tagungen, aber auch in Publikationen. Und auch die schon erwähnte Studie der EKD hat da einen relativ klaren Befund. Also das ist genau das Themenfeld, wo eher am ehesten die Überschneidungen da sind.
Jetzt ist das Thema Rechtsextremismus ja auch jetzt kein Thema, was nur innerkirchlich Bedeutung hat, sondern ja auch ganz, ganz groß gesellschaftlich. Und hier ganz großes Beispiel auch in den nächsten Monaten. Es gibt mehrere Wahlen in Deutschland, allen voran die Europawahl im Juni. Wie sehr, denken Sie, wird uns der Rechtsextremismus dort zu schaffen machen oder wie sehr wird das ein Problem bei den Wahlen sein?
Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber also aber ich glaube, dass man schon damit rechnen kann, dass die Wahlergebnisse für die AfD sowohl bei der Europawahl als auch bei den Landtagswahlen als auch bei den Kommunalwahlen so sein werden, dass nicht alle außerhalb der AfD darüber glücklich sein werden. Ich denke, das ist relativ offenkundig. Und also was auch, glaube ich, vorhersehbar ist, soweit man das sagen kann, dass die Regierungsbildungen auf Landesebene in Ostdeutschland nicht leichter werden. Also umso mehr, wenn halt die AfD stark in den Parlamenten vertreten wird, wird es immer schwieriger, gegen sie eine Regierung zu bilden. Ich denke, dass das, und jetzt bin ich hier auf dünnem Eis, weil Vorhersagen, wenn sie die Zukunft betreffen, halt immer ein bisschen schwierig sind, so, ne? Aber ich sehe noch nicht, dass sie die Landesregierung stellen werden. Was ich allerdings für wirklich ernst halte, ist, dass die vielleicht nicht auf der Landesebene die guten Ergebnisse bekommen können, die dann so gut sind, dass sie auch die Regierung stellen, aber dass sie auf der kommunalen Ebene im ländlichen Raum sehr wohl oft jetzt halt die Landräte stellen werden oder halt die Lokalparlamente dominieren können. Und das ist was für Kulturarbeit, für Jugendarbeit und für allerlei Dinge, die auf kommunaler Ebene finanziert und gestaltet werden, schon eine unerfreuliche Perspektive ist.
Was macht es mit Ihnen, wenn Sie sich jetzt seit Jahren mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigen und zumindest jetzt aus meiner Perspektive, wenn man sich die Nachrichten und so anschaut, das Problem ja irgendwie zumindest nicht kleiner wird? Wie behält man da die Motivation bei, trotzdem zu sagen, gut, ich mache jetzt weiter und ich mache noch ein Projekt und noch ein Projekt?
Man macht halt weiter, ja. Und also ich bin nicht bereit, mich von diesen Leuten einschüchtern zu lassen, und ich bin auch nicht bereit, mir von diesen Leuten die Laune verderben zu lassen. Es gibt immer noch hoffentlich mehr Dinge im Leben als nur das. Und es gab halt immer irgendwas, worüber man besorgt sein konnte, ja. Also es ist, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, ist vieles schlechter geworden. Wenn man sich noch ein bisschen erinnern kann an die sogenannten Baseballschlägerjahre, dann sind manchmal hier und da Sachen aber auch besser geworden. Also ich kann mich lebendig daran erinnern, wie es war, so um die Jahre, um das Jahr 2000 herum. Wenn man zum Beispiel zur Gedenkstätte in Sachsenhausen wollte, in Oranienburg, dann musste man damals immer vorbei an einer Gruppe von Neonazis, von Schlägertypen, wirklich gefährlichen Schlägertypen, die immer als Gang am Bahnhof in Oranienburg standen und auch an vielen anderen Ostberliner S-Bahnhöfen standen. Und die sehe ich nicht mehr. Also da hat sich auch was verbessert. Also ich kann jetzt stressfrei in Oranienburg am Bahnhof sein, ja. Und vor allem können Menschen mit einer schwarzen Hautfarbe dort jetzt auch stressfreier zumindest sein als vor 20 Jahren. Also da ist auch was besser geworden, wenngleich natürlich die Wahlergebnisse für die AfD sehr, sehr irritierend sind. Und da ist, kann man auch sagen, was schlechter geworden, ja. Also es gibt schon eine zunehmende Akzeptanz von Rechtsextremismus in der Gesellschaft. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, ist mir doch egal, ob die AfD rechtsextrem ist, wichtig ist, was sie sagen, ja, oder sowas. Also es gab eine Infratest oder irgendeine andere von einem großen, seriösen, bekannten Meinungsforschungsinstitut Umfrage aus dem letzten Jahr, wo irgendwie mehr als 2/3 der Leute gesagt haben, ist mir egal, ob die AfD rechtsextrem ist oder nicht, wichtig ist, dass sie die richtigen Themen anspricht oder so. Das ist natürlich irritierend. Aber ich glaube, wir müssen gucken, dass wir nicht uns in der Seele davon attackieren lassen. Also wir müssen unseren inneren Kern auch schützen vor irgendwie unerfreulichen Dingen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, seine Zuversicht zu bewahren und sich auch nicht die Laune verderben zu lassen. Und wer gesellschaftliche Auseinandersetzungen erfolgreich gestalten will, sollte irgendwie halbwegs positiv ausstrahlen und ein Minimum an Zuversicht auch haben. Ja? Und ich habe die. Ich hoffe es jedenfalls.
Gibt es konkrete Dinge, von denen Sie jetzt sagen würden, die kann, keine Ahnung, die kann man als Zuhörerin oder Zuhörer wirklich im Alltag machen, um ihren Kampf gegen den Rechtsextremismus zumindest zu unterstützen?
Man kann sich immer sagen, Rassismus und Antisemitismus dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Und man kann, wenn ich in meiner Umgebung einen entsprechenden Spruch höre, widersprechen und signalisieren, nein, sehe ich anders, lass uns da gemeinsam drüber reden, ob das wirklich so ist. Also das ist was jede und jeder immer machen kann und hoffentlich auch auf eine Weise, die so ist, dass zwischen Meinung und Person getrennt wird. Also heißt, man kann sehr irritiert sein über das, was gesagt wird, aber trotzdem die Personen immer noch wertschätzen. Und das ist ja auch ein guter christlicher, klassischer Gedanke, da zu unterscheiden.
Zum Schluss des Gesprächs dürfen Sie jetzt noch ein sogenanntes 11. Gebot formulieren. Das heißt, ein Impuls, ein Appell, ein Gedanken, ein Zitat, irgendetwas, was Sie an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben möchten.
Sei nicht gleichgültig, misch dich ein. Wenn schlimme Dinge passieren, sei aufmerksam. Also das wäre mein Appell.
Lieber Herr Flath, vielen lieben Dank für das sehr spannende und hochaktuelle Gespräch. Und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von pfarrbriefservice.de. unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr über uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram @11thesgebot oder schreibt uns eine Mail an podcast@pfarrbriefservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.